Werbung.
Was sind eigentlich Importarzneimittel? Importarzneimittel sind Originale des Herstellers und kommen aus der EU. Sie unterliegen dem Arzneimittelrecht einschließlich regelmäßiger Überwachung. Importierte Präparate sind oft günstiger und wirken Lieferschwierigkeiten entgegen. Obwohl sie optisch anders aussehen können, steckt ein originales Arzneimittel dahinter. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Wir haben gar keine Leitlinie fürs Vorhofflimmern. Okay, ja, stimmt, habt ihr recht. Nicht so ganz. Es gab bisher keine nationale, also keine deutsche Leitlinie zum Vorhofflimmern. Aber jetzt haben wir eine neue S3-Leitlinie. Und zwar die erste dazu.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer schon ab 6 in der Früh, immer werktags, wenn ihr das möchtet. Und wir besprechen hier ein Thema in ganz kompakten, kurzen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 14. Mai.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und natürlich haben all diejenigen recht, die gesagt haben, was, nein, wir haben doch die europäische Leitlinie zum Vorhofflimmern. Ja, genau, stimmt. Und die haben wir heute auch immer so ein bisschen hinterlegt als Vergleich. Aber seit Mitte April gibt es also die erste offizielle deutsche Leitlinie, S3-Leitlinie, also auch qualitativ sehr, sehr hochwertig zum Vorhofflimmern. Und wir haben uns diese im Vergleich mit der europäischen angeschaut und gemeinsam mit unserem Experten Andreas Götte, er ist Kardiologe, Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 der St. Vinzenz Kliniken in Paderborn, und keiner der Autoren der Leitlinie, diese beiden im Vergleich auch genau angeguckt und sagen euch, wo gibt's hier Unterschiede, gibt's wirklich was Neues, was müsst ihr dazu wissen? Schnappt euch also euren ersten Kaffee des Tages und dann legen wir los. Begriffsklärung wie immer für den Start ins Thema, Vorhofflimmern. Unkoordinierte elektrische Aktivierung des Vorhofmyokards, schön physiologisch nochmal die Definition euch vorgeknallt. Es fehlen die Vorhofkontraktionen, teilweise ganz, manchmal sind sie eingeschränkt, es führt zu Trompenbildung und wir alle wissen, was das bedeutet, erhöhtes Schlaganfallrisiko und natürlich systemische Thromboembolien. Alles also eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Außerdem haben wir in den meisten Fällen keine Koordination mehr zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern, also die physiologische Koordination ist gestört. Das führt zu einem unregelmäßigen und häufig auch zu schnellem Herzrhythmus und wir haben dementsprechend diese ungünstigen hämodynamischen Auswirkungen. Prävalenz. Insgesamt sind 1,6 bis 1,8 Millionen Menschen in Deutschland davon betroffen. Da variieren die Schätzungen so ein bisschen hin und her, denn nicht alle wissen auch Bescheid. Dazu sagte uns unser Experte Andreas Götte auch, ein Drittel der Patienten und Patientinnen ist bei der Erstdiagnose nämlich komplett asymptomatisch. Das ist also ein Zufallsbefund. Manchen fällt es schon auf, dass sie vielleicht Herzklopfen, also Palpitationen haben, irgendwie auch einen unregelmäßigen Puls, vielleicht Schwindel, Luftnot, Leistungseinschränkungen, aber das muss nicht unbedingt sein. Es ist assoziiert, das Vorhofflimmern, mit einer anderthalb- bis zweifach erhöhten Sterblichkeit. Natürlich aufgrund dieser schon genannten Risikofaktoren, die sich da alle erhöhen. Schlaganfall, 2,4-fach erhöhtes Risiko. Aber Herzinsuffizienz steht da eigentlich noch davor. Das Risiko dafür ist fünffach erhöht. Der plötzliche Herztod zweifach erhöht, Myokardinfarkt, chronische Nierenkrankung, Demenz. Das ist alles sehr unschön. Und häufig ist es eben dann auch noch mit anderen Krankheiten, Komorbiditäten vergesellschaftet. Hypertonie, Diabetes, Herzinsuffizienz, habe ich gerade schon gesagt, KHKs, chronische Niereninsuffizienz, Adipositas und auch Schlafapnoe-Syndrom. Was da jeweils das andere bedingt, das ist meistens noch in der Diskussion. Aber es hängt alles mit allem zusammen. Ihr seht also, das Thema ist riesig. Und deshalb gab es natürlich schon eine Leitlinie vorher dazu. Und zwar von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Jetzt aber also die erste nationale S3-Leitlinie. Und zu diesem Unterschied sagt uns unser Experte Götte, die wissenschaftliche Leitlinie ist sicherlich eher die der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Die Versorgungsleitlinie, also diese, über die wir heute sprechen, hat dagegen eher den Auftrag, die allgemeinen Versorgungsstrukturmerkmale in Deutschland mehr mit zu berücksichtigen. Das heißt also, daher kommt auch diese mehr nationale Note. Insgesamt umfasst die neue Leitlinie gut 90 Seiten, ist also schon ordentlich was zu lesen, wenn ihr das tun möchtet, beziehungsweise sogar müsst, weil ihr Kardiologinnen, Kardiologen seid und das eben einfach dazugehört. Ihr findet sie natürlich in unseren Shownotes verlinkt. Und da wird natürlich alles ganz klassisch durchgesprochen. Die Definition per se, Epidemiologie, Diagnostik, Therapie und so weiter. Aber es gibt auch Kapitel zu Prävention und lebensstilbezogenen Maßnahmen. Und so als Ersteinschätzung lasse ich unseren Experten da nochmal sagen, die neue Leitlinie deckt das diagnostische und therapeutische Vorgehen ab. Da sind nur ein paar Nuancen etwas anders, die von der europäischen Leitlinie abweichen. Aber wir gucken gleich mal auf diese Nuancen drauf. Was ist da zum Beispiel anders? Da beschrieb uns Andreas Götte. Einmal gibt es diesen sehr schönen Behandlungspfad, der gezeichnet wird in der neuen Leitlinie. Da wird die Katheterablation nach vorne geschrieben, meinte er. Ja, schöne Formulierung. Warum? Die Katheterablation selber ist das effektivste Verfahren zur Behandlung von Vorhofflimmern, sagte er. Wissen wir auch. Da gibt es keine Diskussion. Aber ich sagte ja eben gerade auch schon, dass 1,8 Millionen Menschen in Deutschland von Vorhofflimmern betroffen sind. Und da gab er zu bedenken, das ist natürlich illusorisch zu sagen, die applaudieren wir jetzt alle. Dafür gibt es gar keine Kapazitäten, so dass natürlich in der Realität auch die pharmakologische Therapie als Option der Rhythmuskontrolle ganz zentral in dieses Schema eigentlich hineingehört. Jetzt sagt er, in dieser Leitlinie wirkt es ein bisschen so, als wenn man primär applaudieren sollte. Das mag vielleicht wissenschaftlich begründet sein, so Götte, aber aufgrund der Kapazität ist das in seinen Augen gar nicht möglich. Eine andere Abweichung zur europäischen Leitlinie, die man in der S3-Leitlinie findet, ist die starke Betonung auf die frühe Rhythmuskontrolle in eben unserer Leitlinie. In der europäischen wird mehr die Kontrolle der Herzfrequenz und die Behandlung von Symptomen ins Zentrum gerückt. Die Rhythmuskontrolle spielt ja eher so ein bisschen nachgeordnetes Ziel. Dabei gibt's eigentlich gute Studiendaten, die eben auch zeigen, ja, eine frühe Rhythmuskontrolle macht Sinn. Und deshalb gibt's auch diese Soll-Empfehlung in der neuen S3-Leitlinie. Da lese ich euch kurz mal vor. Die Indikation zur frühen Rhythmuskontrolle bei neu diagnostiziertem Vorhofflimmern ist zu prüfen. Und Rhythmuskontrolle soll bei PatientInnen mit Vorhofflimmern-induzierter Kardiomyopathie erfolgen. Und in Bezug darauf sagte unser Experte auch nochmal, ja, das macht natürlich schon Sinn, wenn man wiederum bedenkt, zu was das Vorhofflimmern über die Dauer hin führt, also nicht nur Schlaganfälle, sondern eben auch kardiovaskuläre Sterblichkeit, Herzinsuffizienz, Nierenfunktion und so weiter, kann aufgrund dieser langfristigen harten Endpunkte, die mit dem Vorhofflimmern korrelieren, die Wiederherstellung des Sinusrhythmus oder das Aufrechterhalten des Sinusrhythmus in die Entwicklung dieser Endpunkte natürlich eingreifen. Und deshalb sagt er, ist es eben auch prognostisch relevant. Und deshalb macht es in seinen Augen auch sehr Sinn, dass man es betont. Eine weitere Empfehlung, die sich auch zur europäischen Leitlinie unterscheidet, ist, eine antiarrhythmische Therapie mit Amiodaron zur langfristigen Rhythmuskontrolle sollte, wenn möglich, vermieden werden. Das wieder ein Zitat aus der Leitlinie. Und dazu sagte unser Experte, ja, das stimmt. Es ist zwar ein sehr, sehr wirksames Mittel, das Amiodaron, aber auch ein sehr, sehr giftiges mit einer kumulativen Toxizität. Das heißt, je länger man es einnimmt, desto höher ist die Rate der Nebenwirkungen. Und darauf wird in der S3-Leitlinie klar hingewiesen, dass das als Dauertherapie deshalb nicht sinnvoll ist. Eine Alternative an der Stelle nenne ich euch auch gleich, das wäre das Flecainid, also auch dementsprechend häufig angewendet. Außerdem gibt es das Dronedaron, das spielt aber eine eher untergeordnete Rolle. Andreas Götte hatte auch einen Punkt, wo er sagt, da muss er ein bisschen Kritik üben an der Leitlinie, und zwar die Vorhofkardiomyopathie. Die kommt ihm in dieser Leitlinie etwas zu wenig, etwas dünn vor, denn das ist ja die Grundlage für das Entstehen eines Vorhofflimmerns. Also die Schädigung des Vorhofs, zum Beispiel durch hohen Blutdruck, Herzinsuffizienz, Alter, Diabetes, Rauchen, Schlafapnoe und so weiter, führt erst dahin. Das fand er ein bisschen schade, dass diese Veränderungen, die im Vorhof natürlich auch noch weiter gehen, nicht so Berücksichtigung fanden und natürlich auch die Begleiterkrankungen dementsprechend behandelt werden müssen, damit das alles besser wird. So ein bisschen kann man vielleicht sagen, kommt es im Kapitel zur Lebensstiländerung mit weiteren Empfehlungen zum Tragen. Andreas Göttes Fazit ist dennoch, die Lektüre dieser Leitlinie lohnt sich auf jeden Fall und es lohnt sich auch, die neue Leitlinie mit der europäischen zu vergleichen. Das gebe ich euch jetzt mal so als Conclusio mit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet hattet. Und wenn ihr jemanden kennt, für den oder diejenige das Thema super relevant ist, dann schickt denen doch gleich diese Folge weiter oder empfiehlt unseren Podcast.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.